willkommen zum Podcast des Lehrstuhls Neues Testament der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum. Der Lehrstuhlinhaber ist Professor Thomas Söding. Mein Name ist Alexandra Brandt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und der Host dieses Podcasts. Der erste Beitrag der Podcast-Reihe stammt von Professor Dr. Christian Frevel. Er ist Professor für Altes Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. Seine Forschungsschwerpunkte reichen von der Religionsgeschichte des antiken Israels und seiner Umwelt über die Exegese des Pentateuch mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Numeri-Buch. Hermeneutisch aufgeschlossen bringt er die alttestamentlichen Texte in eine öffentliche Theologie hinein und befragt sie auf ihre Kreativitätspotenziale mit Blick auf die Corona-Pandemie.
Ja, vielen Dank. In der Tat habe ich nicht sofort an das Buch Numeri gedacht, aber bei etwas Nachdenken bin ich doch darauf gekommen, dass dort ein anregendes Potenzial verborgen ist. Und das würde ich gerne unter dem Titel Zurück mit Haltung oder Zurückhaltung, das verschobene Pessach in Numeri 9, ein Denkanstoß vorstellen. Am 18. Juli 2020 titelte die Süddeutsche Zeitung: Der Heilige Geist ist ein Superspreader. Schön wär's, möchte man denken. Aber der Zusammenhang, in dem die Schlagzeile steht, entlockt einem nur ein kleinlautes Nicht das auch noch. Noch ist von Einzelfällen die Rede, aber die häufen sich. Stralsund, Frankfurt, Bremerhaven, Neukölln. In den USA sind Gottesdienste schon kurz nach dem Neustart wieder gesperrt worden. Zu gefährlich, zu viele Infektionen, die dort ihren Ausgang nehmen. In vielen Gemeinden gibt es kaum noch Infektionsfälle und dennoch soll von den Kirchengemeinden eine Gefahr ausgehen? Zumindest scheint ein Teil der öffentlichen Meinung das so zu sehen. Full House jedenfalls bekommt in der Corona-Krise den Beigeschmack des verbotenen Spiels. Darauf ließe sich mit Trotz, aber auch mit Umsicht reagieren. Das trotzige Muster, Gottesdienst ist systemrelevant. Ohne die reale Präsenz können Christen nicht Christen sein. Die Kommunion als Versammlung ist ein Muss. Warum sollte auch ein Gottesdienst gefährlicher sein als Partys mit mehreren Dutzend Leuten? Und überhaupt, der Glaube muss ansteckend bleiben, sonst vertrocknet er ganz. Religiöse Praxis ist keine Sonderübung, die einfach so verzichtbar wäre, sondern muss zum Leben dazugehören, wie Einkaufen, Sport und Freunde treffen. Also lieber eine Gemeinde der Willigen als gar keine kirchliche Versammlung. Biblische Muster scheint es genügend zu geben. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Matthäus 22. Kreativ? Auf jeden Fall. Aber kann das die Lösung sein? Schon bei dieser bloßen Aufforderung, die der König im Gleichnis des Matthäus-Evangeliums ausspricht, wird einem in der gegenwärtigen Lage des liturgisch reduzierten Normalbetriebs in den Kirchen mulmig. Da scheinen einem fast schon die Erstgeladenen aus dem Gleichnis lieber, die zu Hause bleiben und der Aufforderung zum Feiern erst gar nicht Folge leisteten. Was, wenn die zweite Welle ihren Ausgang in den Kirchen nimmt? Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist das Virus mitten unter ihnen. So weit darf es nicht kommen. Sicher, der Glaube soll ansteckend sein, aber doch nicht so. Also das umsichtige Muster, Kreativität, ist gefordert, um Neues zu schaffen. Erneut müssen sich also die Kirchen und die Gläubigen vor die Frage stellen, ob sie ausreichend verantwortlich handeln, wenn sie Gottesdienste unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln durchführen. Und wie es scheint, wird mit jeder weiteren Lockerung die Frage keinesfalls einfacher. Denn in Versammlungen in Kirchenräumen bleiben Räume potenzieller kollektiver Gefährdung. Und das ist vor dem Hintergrund der gefühlt 90% Teilnehmerinnen aus Risikogruppen im Gottesdienst keinesfalls eine Marginalie. Solange der R-Faktor deutlich über 1 lag, wurde viel über kreative Lösungen diskutiert, über Fluch und Segen digitaler Angebote, über Formen des Verzichts, über die Chancen des vernetzten Vermissens. Und das waren nicht nur Vorschläge, mal eine brennende Kerze in das Fenster zu stellen. Manches ist gewachsen, was Hoffnung keimen ließ, auch wenn es den erwarteten Normalmodus gerade nicht erreicht hat. Gibt es auch dafür biblische Muster? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, auch in der Wüste findet man Lösungen. Ein Denkanstoß gibt vielleicht das verschobene Pesach in Numeri 9, 1 bis 14. Israel ist noch am Sinai und hat gerade das Heiligtum eingerichtet und den regelmäßigen Gottesdienst in Gang gebracht, der mit seinem Segen wie kein anderer für Leben und Lebensmöglichkeiten steht. Jetzt startet das Jahr neu und das vor dem Auszug als Auftakt der Befreiung gefeierte Fest Pesach, Exodus 12, steht im Jahreskreis an. Es ist unmittelbar vor dem Aufbruch in eine neue Welt der Verheißung und das Pesach steht für Begleitung, Schutz und erlebte Gottesnähe in vollzähliger Gemeinschaft. Kein anderes Fest steht so sehr für die Exodus-Erinnerung, das Zusammenspiel von Erwählung und Befreiung, aus dem sich das ganze Selbstverständnis speist. Pesach und Israel, das gehört untrennbar zusammen. Ohne Pesach geht eigentlich gar nicht. Doch dann bricht die Krise über die Gemeinde hinein. Einige der Feiernden können nicht mitfeiern, weil sie unrein sind. Das stellt die Routine auf den Kopf und die junge Gemeinde in der Wüste vor eine unerwartete Herausforderung. Der Text lautet folgendermaßen. Im ersten Monat des zweiten Jahres nach ihrem Auszug aus Ägypten sprach der Herr in der Wüste Sinai zu Mose: Die Israeliten sollen zur festgesetzten Zeit das Pessachfest feiern. Am 14. Tag dieses Monats sollt ihr es in der Abenddämmerung zur festgesetzten Zeit feiern. Entsprechend aller betreffenden Satzungen und Rechtsentscheide sollt ihr es feiern. Da sagte Mose zu den Israeliten, sie sollten das Pessachfest feiern. So feierten sie am 14. Tag des ersten Monats in der Abenddämmerung das Pesachfest in der Wüste Sinai. Genauso wie der Herr es Mose geboten hatte, machten es die Israeliten. Es gab Männer, die unrein waren, weil sie einen toten Menschen berührt hatten und deshalb an jenem Tag das Pesachfest nicht feiern konnten. Die Männer kamen noch am selben Tag zu Mose und Aaron und sagten zu ihm: Wir sind unrein, weil wir einen toten Menschen berührt haben. Warum soll es uns verwehrt sein, zur festgesetzten Zeit wie die anderen Israeliten dem Herrn unsere Opfergabe darzubringen? Mose antwortete ihnen: Bleibt da, ich will hören, was euch der Herr gebietet. Der Herr sprach zu Mose: Sagt den Israeliten, wenn irgendeiner unrein wurde durch Berührung eines Toten oder auf einer weiten Reise ist, sei es unter euch oder in den kommenden Generationen. Er aber das Pesach für den Herrn feiern will, dann dürfen sie es im zweiten Monat am 14. Tag in der Abenddämmerung feiern. Zu ungesäuerten Broten und Bitterkräutern sollen sie es essen. Sie sollen davon nichts bis zum nächsten Morgen übrig lassen und sollen an ihm keinen Knochen zerbrechen. Entsprechend der Pesach-Satzung sollen sie es feiern. Wer jedoch rein ist und sich nicht auf einer Reise befindet, es aber trotzdem unterlässt, das Pesachfest zu feiern, der soll aus seinen Stammesgenossen ausgemerzt werden, denn er hat dem Herrn seine Opfergabe nicht zur festgesetzten Zeit dargebracht. Ein solcher Mensch muss die Folgen seiner Sünde tragen. Wenn ein Fremder sich bei euch aufhält und das Pesachfest für den Herrn feiern will, dann soll er es nach der Pesachsatzung und ihren Rechtsentscheiden feiern. Für den Fremden und für den Einheimischen soll bei euch dieselbe Satzung gelten. Die Lösung ist kreativ, weil sie durch das zeitliche Dehnen das scheinbar Unmögliche möglich macht und so das gemeinsame Feiern in der Ungleichzeitigkeit gleichzeitig stattfindet. 6 Aspekte können das Verständnis vertiefen. Erstens, das Problem ist neu. Es gibt keine vorgespurten Lösungen. Der Fall des Pessach war noch nie da und er taucht situativ auf, als die Gemeinde scheinbar mitten im Feiern ist. Erst einmal scheint selbst Mose überfordert und bittet um Zeit, eine Lösung zu finden, die dem vorgegebenen Gotteswillen entspricht und das Gebot so verändert, dass das Problem gelöst wird, aber das Gebot nicht aufgehoben wird. Bleibt da. Ich will hören. Es gibt in der ganzen Tora nur 4 Fälle, in denen ganz gezielt das Gesetz nachjustiert wird und nach Lösungen gesucht wird, die es zuvor nicht gab. Levitikus 24, Numeri 15, Numeri 27 und Numeri 36. Die Verfluchung in der Wüste, der Holzsammler und das Erbrecht für Töchter. Die Fälle sind nicht einfach und die Lösungen auch nicht. Jeweils bricht das Problem an der überkommenen Tradition auf und jeweils bildet das überlieferte Wissen zugleich den Ausgangspunkt, kreative Lösungen zu finden. Zweitens, das Problem ist unvermeidbar. Diejenigen, die durch die Unreinheit am Feiern gehindert sind, trifft keine Schuld. Im Gegenteil. Sie haben ihre Toten versorgt, was zu den Grundpflichten des Sozialen gehört. Dabei sind sie unweigerlich mit Leichen in Berührung gekommen, was, weil der Tod im absoluten Gegensatz zum Leben steht, mit dem am Leben orientierten Kult unvereinbar ist und deshalb Kult unfähig macht. Die Pflicht, die Toten in der Gemeinschaft zu versorgen und die Pflicht, am gemeinschaftlichen Kult teilzunehmen, kollidieren. Ein einfaches Entweder-Oder gibt es nicht. Die kreative Lösung bietet Raum für ein Sowohl-als-auch. Drittens, die kreative Lösung hebt die Verpflichtung nicht einfach auf. Sie weiß sich der Kontinuität und Tradition verpflichtet. Die Feier ist unverzichtbar, aber eben nicht zu jeder Zeit. Die Lösung ist nicht, die Feier zu verändern und wesentliche Teile davon auszulassen, sondern die Momente, die die Pessachfeier wiedererkennbar machen, sollen als markante Anhaltspunkte auch die verschobene Feier des Pessach erkennen lassen. Durch die Verschiebung wird die Gemeinschaft zwar geteilt, aber die zeitversetzte Praxis bildet die Perspektive der Einheit. Viertens, die Lösung ist eine situative und begrenzte Lösung. Es ist eine einmalige Verschiebung für einen begrenzten Zeitraum. Damit ist nicht das Problem ein für alle Mal gelöst, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass es nach einem Monat wieder Teilnehmende gibt, die am Feiern gehindert sein werden. Aber für den Moment ist eine Lösung gefunden, die alle zufriedenstellt und den Gemeinschaftssinn bewahrt und im distanzierten Modus sogar noch bestärkt. Die Unreinen werden nicht aus der Gemeinschaft ausgestoßen, sondern ihre Wiedereingliederung in die Gemeinschaft der gemeinsamen Feierperspektive gar vorweggenommen. Fünftens, die kreative Lösung will als Muster verstanden werden. Für kein anderes Fest wird ein vergleichbares Problem oder eine vergleichbare Lösung angeboten. Weil es das Problem nicht gab? Wohl kaum. Das verschobene Pessach soll als ein Beispiel gelten, in dem mit Mose und durch Mose, das heißt auf der Grundlage von Tradition und Offenbarung nach kreativen Lösungen für neue Probleme gesucht wird. Und an denen ist kein Mangel. Sechstens, ist die Lösung gefunden, gilt sie für alle und jeder soll sie in Anspruch nehmen können. Die Lösung kennt keine Differenzierungen nach Wichtigkeit, Zugehörigkeit oder Dringlichkeit. Wer das Pessachfest feiern will, soll es feiern dürfen. sei er Einheimischer oder Fremder. Mit der zeitversetzten Feier ist eine Möglichkeit gefunden, Gemeinschaft zu stiften und zu bewahren. Das kreative Potenzial der Überlieferung also nutzen. Darin kommen das Gleichnis vom Hochzeitsmahl und das verschobene Pessach überein. Sie bieten kreative Lösungen. Weder die eine noch die andere kann Blaupause in der gegenwärtigen Lage sein. Aber sie können einen Denkanstoß geben, nach kreativen Lösungen zu suchen, die einem Plan B eine Chance geben, ohne das Wesentliche aufzugeben. Gelungen sind die kreativen Lösungen, die Gottes Gegenwart gelingen lassen. Die Bibel bietet genügend Trigger, darüber immer neu nachzudenken. Vielen Dank.